Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis.
Hallo Dennis.
Puh, wir haben es irgendwie geschafft. Es war mal wieder sehr schwer, einen Zeitraum zu finden, wo wir beide irgendwie aufnehmen können. Es scheint gerade wirklich sehr, sehr viel los zu sein in beiden, in unseren beiden Leben quasi. Es gab ja bei beiden Leben große Veränderungen gerade, bei mir mit dem Kind und bei dir mit dem neuen Arbeitsort und dem Umzug und so weiter. Und beides ist nicht abgeschlossen, wenn man so will. Das mit dem Kind wird wohl nie abgeschlossen sein. Aber du kriegst vielleicht irgendwann mal wieder einen vernünftigen Alltag rein und ein bisschen mehr Zeit.
Das ist die Hoffnung, ja. Ich habe jetzt immerhin den Umzug so einigermaßen abgeschlossen. Also das heißt, alle meine Sachen aus Hannover sind jetzt hier in Maastricht, aber noch wild verteilt und gestapelt in der Wohnung. Das heißt, da kommt jetzt noch ein bisschen Arbeit auf mich zu, das alles schön wohnlich zu machen. Aber immerhin, ich habe Internet, ich habe ein Sofa, ich habe meinen Laptop. Das heißt, aufnehmen geht wieder.
Ja, trotzdem bist du irgendwie die nächsten 2 Wochen schon wieder irgendwie weg oder so gefühlt, hast du mir schon mitgeteilt. Dementsprechend wird es wieder sehr schwer. Und zu den Zeiten, wo du meist kannst, bin ich irgendwie am Schlafen, weil ich kriege nur abends so ein bisschen Schlaf und bin dann ab 3 Uhr morgens meistens wieder wach. So ist leider aktuell so mein Zeitplan. Dementsprechend immer sehr, sehr schwierig und dementsprechend mussten wir uns was einfallen lassen und wir müssen es jetzt einfach einmal am Anfang sagen, damit wir es nicht wieder einfach mal ausfallen lassen. Das ist ja uns ja, glaube ich, vor 2 Folgen schon mal passiert. Und wir haben es ja schon nur jetzt 2 wöchentlich aktuell, den Podcast. Aber es ist einfach super schwierig momentan. Und ja, sobald dann wieder ein bisschen mehr Alltag in beiden Leben drin ist, wird es auf jeden Fall zumindest dann gut 2-wöchig klappen. Wann wir es dann oder ob wir es dann schaffen, wieder zu 1-wöchig zurückzukommen, müssen wir mal sehen. Aber wir müssen jetzt hier nach nochmal eine Folge ausfallen lassen, in dem 2-wöchigen Rhythmus. Das heißt, ja, ist einfach so. Das heißt, die nächste in 2 Wochen, aufgrund dessen, dass wir es wieder nicht schaffen werden, in unsere Termine irgendwie so übereinander zu legen, dass wir irgendwie mal aufnehmen können, haben wir schon festgestellt, das klappt einfach nicht, werden wir in 2 Wochen keine weitere Folge rausbringen können, sondern dann erst wieder 2 Wochen später. Ja, tut uns leid. Wir hoffen, ihr verzeiht uns und wir versprechen, dass wir uns Mühe geben, dass das wieder öfter passieren wird und regelmäßig vor allen Dingen. Ich meine, regelmäßig ist eigentlich eines der wichtigsten Sachen, die man so hat, wenn man irgendwas in dieser Richtung macht, ne, Content Creation, wenn man irgendwie YouTube-Videos macht oder Podcast oder so, da hört man immer, man soll regelmäßig sein, regelmäßig. Und das haben wir ja jahrelang durchgezogen. 2018 angefangen, ich meine, wir machen das jetzt fast 5 Jahre und wir waren sehr, sehr viel regelmäßig. Ich glaube, wir haben 4 Jahre wöchentlich wirklich fast ohne Pause regelmäßig durchgezogen.
Ja.
Und jetzt ist momentan halt eine schwierige Phase. Das wird sich hoffentlich wieder einpendeln. Aber ja, bitte lasst uns nicht hängen. Das heißt, wenn sie dann nur alle 4 Wochen kommt, dann hört auch mal alle 4 Wochen auf jeden Fall dann umso mehr rein und stellt uns trotzdem eure Fragen und gebt uns eure Anmerkungen, gebt uns neue Themenvorschläge, wenn ihr Ideen habt. Wir freuen uns über all diese Nachrichten. Und Jannis und ich lesen diese Sachen auch durch, wenn wir zwischendurch mal keine Folge haben. Also da kommen wir schon noch zu.
Genau.
Okay, also so ein bisschen doofer Disclaimer vorweg, aber was soll man machen? Ab und zu ist es so im Leben. Das soll aber nicht von der heutigen Folge ablenken, auch wenn es für mich schon wieder eigentlich Schlafenszeit ist und ich bin ziemlich am Ende bin. Aber ich glaube, für dich, du bist noch gut dabei, oder? Du machst hier nach bestimmt noch 2 Paper fertig und bereitest noch 3 Vorträge vor oder so.
Nee, im Moment bin ich auch ziemlich am Limit. Also die ganze Organisation und Arbeit und so ist schon, ja. Und wenn man dann noch nicht so viel zu tun hat, weil die Wohnung halt noch nicht so wohnlich ist, dann ist man auch relativ früh müde und geht dann einfach schlafen.
Heißt das, du sitzt gerade noch so in einem Karton und um dich herum sind noch 3 weitere, oder?
Ja, genau so.
Ja, schön. Okay, und, also erst noch ausräumen.
Und ich muss mich ja noch erholen von, oder wieder fit werden von der etwas umständlicheren Erkältung, die ich gerade hatte und so. Also, ja.
Ja, man merkt der dann Grund, schon, warum wir letzte Woche, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, nicht aufnehmen könnten, da warst du krank, genau. Also gut, dass es dir mittlerweile ein bisschen besser geht, aber
genau, wieder mit Stimme und so.
Das heißt jetzt komplett ausheilen lassen, ne?
Ja.
Immer die bessere Idee. Okay, super. Janis, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Fragen, die uns erreicht haben, wie so oft. Und ich glaube, wir haben uns diesmal auch Fragen rausgesucht, die alle so, oder zumindest viele davon, die meisten davon, auch mit dem Universum zu tun haben, mit dem ganz, ganz Großen. Einfach deswegen, weil unser Thema nachher auch dann über dieses ganz, ganz Große geht. Und das passt einfach gerade thematisch ganz gut zusammen. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, wie immer ganz kurz vorweg, macht das doch gerne über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook, da könnt ihr uns auch Nachrichten senden. Und wir freuen uns, wie gesagt, über alles, was uns erreicht. Alles, was euch so durch den Kopf schwirrt, einfach mal rüberschicken. Und ja, wir müssen mal gucken. Wir wählen dann natürlich so ein bisschen aus, was dann auch wie heute zum Beispiel gut thematisch passt oder was einfach auch viele andere vielleicht interessiert, antworten vielleicht auf andere E-Mails oder Instagram-Nachrichten oder so auch mal direkt, wenn wir denken, da können wir direkt mal was beitragen. Aber ihr werdet auf jeden Fall gelesen, so viel können wir versprechen. Mhm. Kann passieren, dass wir es lesen und irgendwie dann überspringen oder aus Versehen vergessen. Ja, das, also wenn ihr irgendwie der Auffassung seid, ihr habt auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Frage gestellt oder einen tollen Themenvorschlag oder so eingereicht und das ist jetzt auch schon 3 Monate her und wir haben überhaupt nicht darauf reagiert, dann dürft ihr ihn nach so langer Zeit auch nochmal schicken. Und wenn wir ihn dann aber wieder ignorieren, dann war er vielleicht nicht so toll. aber es kann durchaus passieren, dass wir dann auch mal unabsichtlich einfach Sachen überlesen haben oder einmal durchgelesen haben, aber dann irgendwie das Ganze übersprungen haben aus Versehen. Sollte uns heute nicht passieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Fragen. Die haben uns heute, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer von wem. Ich habe die mal kurz so ein bisschen zusammengeschrieben. Erreicht von Instagram und von per E-Mail. Und es fängt an mit einer Nachricht von Felix. Und zwar schreibt er, es gilt ja, dass je weiter Objekte im Universum von uns entfernt sind, desto schneller bewegen sich von uns weg. Im Grunde spricht man hierbei aber von der Expansion des Raumes. Rechnerisch führt dies dann doch an einen Punkt, an dem sich der Raum mit einer Geschwindigkeit größer der Lichtgeschwindigkeit ausdehnen müsste. Der Raum selbst besitzt doch aber eine gewisse Energie. Also wie kann sich dieser mit einer größeren Geschwindigkeit als der Lichtgeschwindigkeit quasi bewegen oder ausdehnen, obwohl er eine Energie größer 0 besitzt? Seine Masse würde doch dann bei zunehmender Distanz bestimmt gegen unendlich divergieren. Vielleicht können wir mal mit der Frage anfangen. Ich glaube, man muss hier 2 Teile beantworten. Vielleicht, Janis, bevor du einschreitest, ganz kurz, vielleicht 2 Teile. Energie und Masse wird hier sehr lapidar verwendet. Ja, wir kennen ja von Einstein E gleich mc² und für die Äquivalenz zwischen Energie und Masse. Das heißt, eine Masse entspricht quasi einer gewissen Energie und lässt sich auch im Prinzip umwandeln, je nach Prozess, in zum Beispiel in elektromagnetische Strahlung einer gewissen Energie. Aber wenn wir jetzt darüber reden, ob es jetzt diese relativistische Masse quasi gibt, also ob eine Masse größer wird, wenn wir gegen die Lichtgeschwindigkeit gehen. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, Janis, ne? Dass wir das eigentlich ungern so ausdrücken wollen, sondern die Masse ist in der Physik eigentlich ja invariant unter Geschwindigkeitstransformation, würde der Physiker sagen. Das heißt, die Ruhemasse, das heißt, das ist eigentlich die eigentliche Masse, die wir in den Formeln haben, das M, das ändert sich nicht, egal wie hoch unsere Geschwindigkeit ist. Die Masse wird nicht größer. Was größer wird, ist der Energiegehalt. Na, das ist im Prinzip die kinetische Energie, die größer wird, wenn wir schneller werden. Und klar, die wird bei Teilchen, die eine Ruhemasse haben, da wird diese Energie irgendwie gegen unendlich gehen müssen. Irgendwann werden wir immer schneller und schneller, schneller werden müssen und wir werden quasi nie die Lichtgeschwindigkeit erreichen können, weil dafür bräuchte es dann unendlich viel Energie, die man reinstecken müsste. Na, um das erstmal, um diesen ersten Teil erstmal aufzuräumen. Und jetzt können wir vielleicht mal anfangen, um über das Universum zu sprechen.
Was man vielleicht dazu noch erwähnen kann, was dazu passen könnte, ist, wir wissen ja, wie Störungen der Raumzeit, die eine gewisse Energie transportieren, aussehen, ne? Gravitationswellen. Das ist ja eine Anregung der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, die aber einen endlichen Energieinhalt hat. Also vielleicht kann man daran schon sehen, dass vielleicht nicht unbedingt da dieses, ich habe eine gewisse Masse und die bewege ich jetzt mit Lichtgeschwindigkeit und deswegen divergiert die Energie, dass das da wahrscheinlich zur Anwendung kommen würde.
Dann kann man sich jetzt fragen, was bewegt sich jetzt hier eigentlich genau mit Überlichtgeschwindigkeit? Und sollte das jetzt gehen oder ist das jetzt irgendwie ein Problem, gerade wenn es um die Relativitätstheorien geht, was sie dazu sagen? Und natürlich erlauben die, dass das Universum das macht, was wir messen, dass es macht, sonst wären diese Theorien ja widerlegt. Das heißt, man könnte sich nur fragen, warum das so ist. Und ja, wie dehnt sich der Raum überhaupt aus? Wie expandiert der Raum? Das ist ja nicht irgendwie an einem weit entfernten Punkt, der sich dann auf einmal sehr, sehr schnell mit Überlichtgeschwindigkeit von uns wegbewegt, sondern man kann sich das eher so vorstellen, es kommt immer so ein bisschen auf das Modell an, was man betrachtet, aber man kann sich eher so vorstellen, dass quasi konstant überall ein bisschen Raum, an jedem Punkt im Raum quasi ein bisschen Raum erzeugt wird, ein bisschen Raum hinzukommt. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Vorstellung, aber so ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen. Das heißt aber auch lokal bewegt sich gar nichts. Also kein Objekt bewegt sich aufgrund der Ausdehnung des Raumes erstmal selber, sondern es wurden quasi zwischen zwei sehr weit entfernten Objekten, würde einfach mehr Raum hinzukommen, mehr Raum entstehen. Ja, und das führt dann natürlich effektiv schon dazu, dass sich diese beiden Objekte quasi voneinander wegbewegen. Man wird diese Entfernungsänderung natürlich messen. Und man kommt dann eben auf Geschwindigkeiten, wenn diese Objekte weit genug voneinander weg sind, sodass dann entsprechend viel Raum dazwischen entsteht, dass man kommt man halt auf Geschwindigkeiten von größer als c oder größer als der Lichtgeschwindigkeit. Aber das widerspricht halt keiner dieser Theorien, weil halt diese gerade die spezielle Relativitätstheorie diese Lichtgeschwindigkeit als Grenze hat, eine lokale Theorie ist. Na, und die sagt überhaupt nichts über Objekte aus, die so weit voneinander weg sind. Und eben ansonsten wird sich lokal eben quasi auch deswegen gar nichts bewegen. Es entsteht einfach neuer Raum. Wir können damit auch nichts machen. Ja, wir können damit ja nicht irgendwie Informationen übertragen, die mit schneller als der Lichtgeschwindigkeit oder so. Das wird ja auch nicht klappen. Dementsprechend, ja, widerspricht das keiner Theorie und es braucht auch nicht erstmal direkt Energie dafür.
Ja, es ist eines von diesen sehr unintuitiven Dingen in der Relativitätstheorie, dass Objekte in Ruhe sein können und sich trotzdem voneinander wegbewegen können. Ne? Wie du gerade gesagt hast, dieser Raum, der dazwischen entsteht, oder man könnte sich auch vorstellen, dass einfach Längen sich ändern, also Abstände, die man messen kann, sich ändern, aber trotzdem die Objekte einfach ruhig an ihrer Stelle bleiben und einfach nur sehen, oh, der andere, der ist jetzt weiter weg, als er vorher war.
Genau, das andere ist quasi schon eine Vorstellung weiter. Ne? Erstmal sagst du, Längen ändern sich, dann ist die Vorstellung, warum ändern sich die Längen oder wie kann man das interpretieren? Und das sind natürlich erstmal alles nur Interpretationen. Ne? Das ist so, und die Theorie selber, diese ganze Vorstellung ist auch erstmal eine Interpretation. Das, was man ja wirklich misst, ist ja wirklich eine Geschwindigkeit, die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Aber man misst eben diese Ausdehnung des Universums, die ist eben abhängig vom Abstand von zwei Punkten. Und je weiter zwei Punkte entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich voneinander weg. Das kann man durch diese Gleichung ganz gut erklären und die widersprechen nicht irgendeiner anderen Theorie. Und jetzt die andere Frage ist dann jetzt, wie deutet man das? Irgendwie mit, ne? Irgendwas streckt sich, die Raumzeit streckt sich, die Raumzeit dehnt sich aus, da kommt Raumzeit hinzu. Das ist dann alles so ein bisschen Interpretationsspielraum. Es gibt ja auch andere Interpretationen, die wirklich einfach davon ausgehen, dass Sachen sich wirklich einfach wegbewegen voneinander. Aber auch das würde ja entsprechend nicht diesen Theorien widersprechen.
Man könnte auch sagen, die Skala ändert sich, also die Messskala, die ich benutze.
Ja.
Das heißt, meine Definition von Länge ist einfach plötzlich eine andere mit der Zeit. Und deswegen sieht es dann so aus, als ob Sachen weiter voneinander entfernt sind. Dabei ist es einfach nur mein Maßstab, der sich verändert hat.
Aber das ist auch, ne, da muss man halt von sehr weit drauf gucken. Wenn man drinsteckt, misst man ja trotzdem konkret so eine Geschwindigkeitsänderung. Ja, muss man an der Stelle so akzeptieren, wie es ist, glaube ich. Aber es spricht hier nichts gegen irgendwie eine Energieerhaltung oder so. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Wir haben ja sogar schon öfter mal darauf hingewiesen, es gibt in der allgemeinen Relativitätstheorie global gesehen gar keine Energieerhaltung mehr. Die geht ja sogar komplett flöten, die gibt's nur noch lokal, ne? Haben wir öfter mal erzählt. Da spielt natürlich dann auch diese Rotverschiebung mit rein, wo ja offensichtlich bei längeren Laufzeiten Energie verloren geht. Und da geht auch seine zweite Frage, die zweite Frage von Felix hin. Er schreibt nämlich, durch Doppler-Effekte und die Expansion des Raums wird das Licht von weit entfernten Objekten ins Rote verschoben, diese Rotverschiebung. Jetzt ist es in der heutigen und mit heutigen Wissensstand, in der heutigen Zeit und mit heutigen Wissensstand ja möglich, die Entfernung von Sternen anhand der Rotverschiebung, deren Lichts und spezifischen Absorptionsspektren zu bestimmen. Wie ist es möglich, von der Erde aus vorherzusagen, welches Spektrum als Referenz zu verwenden ist, um die Rotverschiebung zu berechnen? Und wird diese Berechnung nicht verfälscht? Sollte sich ein Stern, eine Galaxie und so weiter auf uns irgendwie zubewegen oder sich von uns entfernen? Na, das ist ja diese kosmische Rotverschiebung, die man jetzt also messen will, um quasi zu beweisen, dass das Universum sich ausdehnt, die müsste sich ja überlagern mit der eigentlichen Bewegung. Ja, und es kann natürlich sein, dass wir irgendwie uns eine Galaxie angucken, die mit sehr hoher Geschwindigkeit auf uns zukommt, aber die ist so weit weg, dass sie sich aufgrund der kosmischen Expansion von uns entfernt und dass sich das irgendwie vielleicht sogar ausgleichen könnte oder so. Sowas könnte man sich ja vorstellen. Das ist ja die Frage, wie würde man sowas entdecken? Wie würde man sowas vielleicht sogar korrigieren? Und ja, die andere Frage ist, woher weiß man überhaupt genau, wo man hingucken muss? Also mit diesem Spektrum, was hat es damit auf sich?
Ja, wir wissen ja, dass jedes Element, das wir so haben, ob das jetzt Atome sind oder ob das Moleküle sind, ein gewisses Spektrum haben. Das heißt, wenn ich da mit elektromagnetischer Strahlung, also mit Licht drauf einstrahle, werden bestimmte Frequenzen absorbiert und oder resonant gestreut, emittiert. Und das ist immer sehr charakteristisch für das jeweilige Element oder für das jeweilige Molekül oder was auch immer ich mir gerade angucke. Und natürlich kann ich die Sachen im Labor messen, hier auf der Erde. Zum Beispiel kann ich mir angucken, bei welchen Wellenlängen kann ich Wasserstoff anregen oder bei welchen Wellenlängen absorbiert Wasserstoff. Und dann gucke ich jetzt ins Universum raus und sehe, da ist auch Wasserstoff und ich sehe dieses typische Linienspektrum nur ein Stück weit verschoben. Und die einfachsten Beispiele für uns im Universum, wo ich das nochmal überprüfen kann, ist natürlich unsere Sonne. Die ist relativ nah. Das heißt, da findet wenig relative Bewegung statt. Das heißt, da kann ich gucken, das Spektrum sieht genauso aus, wie ich mir das überlegt habe. Und das ist anscheinend jetzt typisch für einen Stern dieser Art. Und dann kann ich anfangen, weiter wegzuschauen und zu sehen, wie verschiebt sich denn dieses Spektrum mit dem Abstand. Und dementsprechend kann ich das dann immer weiter treiben. Und irgendwann ist man dann schon ein ganzes Stück weit weg, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht sagen würde, ah, das ist auf jeden Fall Wasserstoff, sondern, oh, das ist ja schon so weit daneben, vielleicht ist das, keine Ahnung, Heliumspektrum oder irgendwas anderes. Wobei natürlich die Abstände untereinander zwischen diesen einzelnen spektralen Linien auch sehr charakteristisch sind. Aber wenn man so eine ungefähre Vorstellung hat, wie weit das weg ist, kriegt man das eigentlich immer relativ gut wieder rausgefunden, wo genau das Spektrum sein muss und wie das dann aussieht und man kann das dann identifizieren. Der andere Punkt ist auch sehr, sehr gut. Natürlich hat man noch eine Rotverschiebung oder eine Blauverschiebung, je nachdem, ob sich Objekte jetzt dann noch zusätzlich auf uns zu oder von uns weg bewegen. Der Effekt ist meistens nicht so groß, weil diese Rotverschiebung ja schon relativ deutlich ist, gerade wenn ich weiter rausschaue ins Universum. Nichtsdestotrotz nutzt man diese kleinen Bewegungen und die damit verbundenen kleinen Rot- und Blauverschiebungen, um sich eben anzugucken, wie zum Beispiel Galaxien in der Umgebung rotieren. Dann sehe ich, dass auf der einen Seite eine Rotverschiebung stattfindet, wo die Galaxieseite sich von uns wegdreht und auf der anderen Seite, wo die sich auf uns zubewegt, sehe ich dann die Blauverschiebung und kann sagen, ah, die Galaxie rotiert anscheinend mit der Geschwindigkeit und kann das dann eben auch davon abziehen, von dem, was ich sehe. Vielleicht sehe ich dann immer noch eine Blauverschiebung, eine gewisse, im Vergleich zu anderen Galaxien in der Umgebung. Und dann weiß ich, okay, diese Galaxie bewegt sich anscheinend wirklich auf uns zu. Und wenn ich das dann noch davon abziehe, also wenn ich das dann mit benachbarten Galaxien vergleiche, dann kriege ich irgendwann so einen Mittelwert, was denn wohl die kosmische Rotverschiebung in diesem Umfeld, in diesem Bereich ist.
Okay, sehr schön. Uns hat dann noch eine Nachricht von Annabelle erreicht, die was Ähnliches gefragt hat. Da haben wir, glaube ich, schon einen Teil von mit beantwortet. Sind noch so ein paar Zusätze. Vielleicht kann ich die noch so unterbringen. Und zwar vielleicht haben wir wahrscheinlich mit beantwortet, aber eine Kleinigkeit wäre, wie viel schneller als das Licht breitet sich eigentlich das Universum aus? Ich glaube, die Frage haben wir ja so ein bisschen mit beantwortet. Wir haben ja gesagt, es hängt davon ab, wie weit zwei Punkte auseinander oder voneinander entfernt sind. Ne? Das genau. Heißt, je weiter sie entfernt sind, desto schneller breiten sie sich aus. Das heißt, das Universum breitet sich nicht mit einer gewissen Geschwindigkeit aus, sondern mit einer Geschwindigkeit pro Abstand, wenn man so will.
Ja, und diese Größe ist dann die sogenannte Hubble-Konstante, die damals von Edwin Hubble als erster grob gefunden wurde. Und da gibt es ja so ein bisschen Streit drüber, was ist der genaue Wert. Aber so ganz grob sind es 70. Und jetzt brauchen wir die Einheit.
Okay, also jetzt muss ich doch kurz googeln und wir mussten kurz Pause machen. Die Frage war vor allem, ob es Meter oder Kilometer sind. Das sind bei diesen 70 oder der 71 wäre der Wert, den jetzt Wikipedia hier an der Stelle ausspuckt. Aber es ist plus minus 2. Na, du sagst ja selber, da gibt es ein bisschen eine Unsicherheit. Es ist Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Ja, Megaparsec ist eine sehr, sehr große Distanz. Das heißt, wenn jetzt zwei Objekte genau ein Megaparsec auseinander wären, dann würden sie sich halt mit diesen 70, 71 Kilometern pro Sekunde voneinander entfernen. Ja, und das heißt, und dann entsprechend, wenn sie doppelt so weit sind, wenn sie 2 Megaparsec sind, würden sie sich entsprechend mit 140 Kilometer pro Sekunde entfernen und so weiter. Je weiter, desto schneller würden sie sich entfernen. Und das kann natürlich deutlich größer werden als die Lichtgeschwindigkeit, weil ja die Entfernung relativ groß sein kann. Jetzt kann man ja gucken, okay, was ist denn, wenn wir jetzt da die Entfernung unseres beobachtbaren Universums einsetzen? Wie würde sich sowas entfernen? Janis, weißt du das zufällig? Also das wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr schnell. Also wenn wir jetzt an den einen Rand des unseres von uns aus beobachtbaren Universums gucken und dann noch an den anderen Rand auf der anderen Seite, dann haben wir quasi die maximale Distanz, die wir beobachten können. Und ja, das wäre auf jeden Fall deutlich, deutlich größer als die Lichtgeschwindigkeit. Was da rauskommen kann, ja, kann man sich vorstellen. Kann man zur Not mal selber eine Rechnung machen, kleine Hausaufgabe. Wie schnell würden sich diese beiden Punkte voneinander wegbewegen?
Vielleicht noch als kleine Hilfestellung, Parsecs sind ungefähr 3 Lichtjahre. Dann kann man sich das ein bisschen umrechnen.
Okay, die zweite Frage, die Annabelle noch dazu hatte, ist, hat das was mit der dunklen Energie zu tun? Und die Antwort ist, ja, hat es, ohne jetzt darauf noch also viel genauer einzugehen, weil das ist natürlich eine eigene Folge. Ich weiß nicht, also wir haben schon auf jeden Fall Folgen über Kosmologie und Inflation und so, wo wir darüber reden.
Ich glaube, wir haben auch schon über dunkle Energie was gemacht.
Ich glaube auch, sonst machen wir irgendwann nochmal eine neue Folge darüber, machen wir ja ab und zu mal ganz gerne. Aber klar, also die dunkle Energie ist ja sehr, sehr, die unbekannteste Größe, die wir fast aktuell haben in der Physik. Wir wissen nicht so richtig, was es ist, aber das wird ja irgendwie damit gleichgesetzt, dass sie so eine Art negativen Druck erzeugt, der eben das Universum auseinandertreibt. Also genau diese Kraft bewirkt, die letztendlich zu dieser Ausdehnung führt. Was es genau ist und warum es das macht, ist nicht so klar aktuell.
Es ist ja sogar so ein bisschen so, dass man erst diese Ausdehnung beobachtet hat und dann postuliert hat, es müsste so etwas wie eine dunkle Energie geben, die genau das verursacht. Das heißt, die dunkle Energie ist eher die Folge von der Beobachtung und nicht so der Grund für die Ausdehnung. Also, es war zuerst die Ausdehnung da und dann hat man festgestellt, das müsste von sowas wie der dunklen Energie kommen.
Gut, die nächste Frage hat uns von Kevin erreicht, auch vielen Dank dafür. Und er schreibt, dass wir was über Neutronensterne erzählt haben in der Folge 193. Und dass du, Janis, erwähnt hast, dass es ja möglich sei, dass Neutronensterne eine dünne Eisenkruste haben könnten. Jetzt ist seine Frage, warum Eisen und wie kann das passieren? Warum kann das manchmal passieren und manchmal nicht? Welche Bedingungen müssten da irgendwie eintreten, damit man dann eine Eisenkruste kriegt?
Ja, es ist ja bei Neutronensternen so, dass da ein extrem großer Druck vorhanden ist. Das heißt, die Materie wird sehr, sehr, sehr stark komprimiert. Und zwar so stark, dass normalerweise die Elektronen quasi in den Kern reingedrückt werden. Dann gibt es so einen sogenannten inversen Beta-Zerfall. Und aus den Protonen im Kern zusammen mit den Elektronen werden dann Neutronen. Und am Ende habe ich dann ganz viel Neutronenmaterie und das ist dann mein Neutronenstern. Und jetzt gibt es natürlich vorher in diesem Stern relativ viele Elemente und weil Neutronensterne ja von etwas schwereren Sternen kommen, die auch mit der Fusion relativ weit gekommen sind, können da eben Elemente bis Eisen vorkommen und wir wissen, dass Eisen das stabilste Element ist, was so diese diese Kerngeschichte angeht. Denn wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut, wenn ich zwei Kerne zusammen fusionieren möchte, dann ist Eisen immer das stabilste Endprodukt, alles, was da drüber hinausgeht, da ist es dann wieder energieaufwendiger. Das heißt, ich muss Energie reinstecken und bekomme keine Energie raus. Ne? Und wir wissen ja, wenn wir über Eisen hinausgehen, so Richtung Uran, dann werden die Sachen wieder sehr instabil. Das heißt, sie wollen dann eher zerfallen. Das heißt, Eisen ist genau da in diesem stabilen Mitte im Periodensystem und im Endeffekt würde alles gerne dahin kommen, dass es der stabilste Zustand. Und dementsprechend ist das dann das Einzige, was, wenn dieser Neutronenstern da Materie hat und die komprimiert, das Einzige, was dem vielleicht noch ein bisschen entgegenwirken kann und so ein bisschen an der Oberfläche, wo der Druck vielleicht nicht ganz so stark ist, überleben kann. Und das hängt dann eben sehr stark davon ab, wie die lokalen Bedingungen da sind. Das heißt, wie viel Masse hat dieser Neutronenstern, wie viel Druck erzeugt er dann da, wie sind die Magnetfelder, kann da vielleicht noch so ein bisschen Eisen gerade so stabil sein oder fällt es dann einfach in Neutronenmaterie zusammen?
Ja, spannend, vielen Dank. Lerne ich auch noch ein bisschen was. Neutronensterne weiß ich nicht so viel drüber, muss ich zugeben. Die nächste Frage, und da springe ich einfach mal hin, hat uns von Sammy erreicht. Auch vielen Dank dafür. Und ich glaube, den ersten Teil haben wir im Prinzip auch schon mit beantwortet. Wir haben ja schon relativ viel jetzt über das Universum gesprochen und da gehen wir jetzt wieder mal zurück hin. Und er oder sie, Sammy, wahrscheinlich er, schreibt, man geht ja im Moment davon aus, das Universum einen Radius von 42 Milliarden Lichtjahren hat. Davon ausgehend, dass nichts schneller als das Licht ist, würde es mich interessieren, wie dies in 13,8 Milliarden Jahren sein kann. Erstmal, ich glaube, es sind ungefähr 46 oder irgendwie 46, irgendwas Milliarden Lichtjahre, nicht 42, aber es ist nah genug dran in dem im kosmologischen Maßstäben. Und die Antwort ist, glaube ich, mittlerweile klar, ne? Ausdehnung des Universums. Das heißt, ja, also das Licht ist nur 13,8 Milliarden Jahre unterwegs. Da hat aber in der Zeit im Prinzip 46 Milliarden Lichtjahre zurücklegen können, weil sich das Universum ja vor allen Dingen auch hinter dem Licht, also nachdem es schon irgendwo durch ist, ausdehnt. Auch da wird es ja dann größer entsprechend. Und wenn man jetzt von jetzt aus guckt, hat es so gesehen einen größeren Teil zurückgelegt. Damals war dieser Teil noch kleiner, mittlerweile ist er aber größer. Mittlerweile ist es halt nicht 13,8 Milliarden Lichtjahre, sondern es wären halt diese 46 Milliarden Lichtjahre.
Das heißt, das Licht hat seine Distanz von 13,8 Milliarden Lichtjahren zurückgelegt, aber in der Zeit ist einfach die Distanz größer geworden. Der Startpunkt, genau, wo es gestartet ist, ist schon weiter nach hinten abgehauen und deswegen ist quasi die reale Distanz größer als das Licht, die so, wenn man das so sagen würde, empfunden hat, während es da ja lang geflogen ist.
Genau. Okay, seine zweite Frage machen wir direkt mal mit, geht aber ein bisschen zurück vom Universum. Und zwar bezieht es sich auf Licht. Aber wir haben ja auch gerade über Licht geredet, also vielleicht passt da doch ganz gut. Und zwar, er sagt, wir haben in der älteren Folge mal berichtet, dass Licht in einem Dielektrikum gebremst werden kann. Seine Frage ist, gibt es einen Versuchsaufbau, mit dem man zum Beispiel einen Lichtstrahl eines Laserpointers bremsen kann? Versuchsaufbau ist ganz lustig, weil du sagst ja selber, wir haben gesagt, wenn wir ein Dielektrikum haben, wird Licht gebremst. Ja, das heißt jetzt ein Versuchsaufbau, um einen Laserpointer zu bremsen, wäre einfach, schießt den Laserpointer irgendwo durch ein Material, was ein Dielektrikum hat. Das heißt, ein Material, was optisch gesehen kein Vakuum ist. Alles andere würde das Licht schon bremsen. Zum Beispiel eine Fensterscheibe oder eine Linse oder was auch immer. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage wahrscheinlich eher so gemeint, merkbar bremsen, würde ich jetzt mal schätzen. Oder ein Versuchsaufbau, mit dem man das auch realistisch messen kann, dass das Licht wirklich gebremst wird. Na, aber also wir sehen ja Effekte, die darauf beruhen, dass Licht entsprechend unterschiedlich zum Beispiel schnell ist. Na, wir sehen ja in dem Prisma die Aufspaltung von Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen, was daran liegt, dass unterschiedliche Wellenlängen das Dielektrikum anders unterschiedlich wahrnehmen und entsprechend unterschiedlich ihre Geschwindigkeit verlangsamen, wenn man so will. Na? Dementsprechend kann man schon sagen, auch mit solchen ganz einfachen, simplen Aufbauten kann man schon sehen, dass Licht abgebremst wird. Man kann das natürlich aber in die Höhe treiben. Es gibt ja die Elektrika, es gibt ja diese Metamaterialien, die Licht sehr, sehr stark bis hin zum Stillstand oder zum Faststillstand abbremsen können. Und solche Experimente gab es auch schon und wurden auch gezeigt. Und entsprechend natürlich meistens mit Lasern. Es waren jetzt, glaube ich, keine klassischen Laserpointer, sondern schon wissenschaftliche Laser. Aber man kann durchaus Laser mit der richtigen Wahl von Dielektrika auch extrem stark abbremsen.
Ja, es gab da Beispiele, wo man, ich glaube, es war so ein Cäsiumgas genommen hat, ein sehr kaltes Atomgas und wo man sehr genau die Eigenschaften von den Cäsiumatomen kontrollieren kann und das eben so tunen kann, dass wenn man da so einen Lichtpuls reinschickt, dass er dann wirklich, ja, ich glaube, es waren teilweise Millimeter pro Sekunde Geschwindigkeiten, die man da im Labor erreicht hat. Das heißt, man konnte neben dem Licht quasi hergehen und war dann schneller als das Licht. Und man kann das sogar in solchen Materialien erreichen, Licht quasi zum Stillstand zu bringen, an einem Ort einzufrieren in einem Atomensemble und dann wieder weiterlaufen zu lassen. Das heißt, da hat man extrem gute Kontrolle drüber und kann dann eben ja solche Spielereien machen und Licht wirklich abbremsen. Natürlich nicht, ne, die Vakuumlichtgeschwindigkeit, sondern die effektive Lichtgeschwindigkeit in diesem Material und ja, dann eben wirklich sogar als Mensch schneller gehen als das Licht, das ich da in dieses Material reingeschickt habe.
Genau, okay, gut, dann gehe ich mal zur nächsten Frage. Die hat uns von Martin erreicht, auch vielen Dank dafür. Und da gehen wir mal zu schwarzen Löchern, eins auch unserer Lieblingsthemen. Und er sagt, dass der Schwarzschildradius eines schwarzen Lochs ist die Grenze für das Licht. Doch wie schaut's aus mit Objekten wie Satelliten? Konkret, wie nah kann ein Objekt, zum Beispiel ein Satellit, einem schwarzen Loch kommen, um ihn nicht mehr entkommen zu können. Was er jetzt macht, ist, macht wirklich so Zahlen nennen. Er sagt, okay, sagen wir mal, das Schwarze Loch hat irgendwie 3 Sonnenmassen und unser Satellit hat eine gewisse Geschwindigkeit. Und dann ist die Frage, kann es noch entkommen oder kann es nicht entkommen? Wir werden jetzt hier nicht die Rechnung machen, das kann man zur Not selber machen, aber wir können mal generell darüber reden. Wie sieht das aus? Wenn wir einen Satellit, also wenn wir jetzt nicht Licht angucken, sondern Satellit, dann wird er ja nicht Lichtgeschwindigkeit haben, sondern eine kleinere Geschwindigkeit. Dementsprechend kann er schon früher irgendwann nicht mehr entkommen. Ne? Das heißt, dieser Point of No Return für so einen Satelliten wird irgendwie weiter draußen sein als der Schwarzschildradius. Ja, jetzt hängt es natürlich, wie du selber schon schreibst, extrem davon ab, wie groß ist eigentlich das Schwarze Loch, wie groß ist seine gravitative Wirkung entsprechend auf den Satelliten. Und es hängt davon ab, nicht nur, wie groß ist die Geschwindigkeit des Satelliten, sondern wenn wir bei der Berechnung sind von einem Schwarzschildradius, da gehen wir quasi davon aus, dass diese Geschwindigkeit radial nach außen gerichtet ist. Das müsste man jetzt hier bei dieser Rechnung eigentlich auch machen. Also sagen, okay, die Geschwindigkeit meines Satelliten, die er hat, ist auch wirklich genau weggerichtet von dem Schwarzen Loch. Jetzt ist aber eigentlich meine Frage, warum muss man denn jetzt hier ein schwarzes Loch angucken? Wo ist denn jetzt hier die Besonderheit von einem schwarzen Loch? Die Besonderheit von einem schwarzen Loch ist ja eigentlich genau die, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann. Für alle anderen Effekte, die weiter draußen sind, da unterscheidet sich ein schwarzes Loch ja überhaupt nicht von einem anderen schweren Körper. Na, von einem Neutronenstern oder von einem anderen schweren Stern oder so. Das heißt, die Berechnungen hier für ein schwarzes Loch sind exakt dieselben wie für einen anderen, wie für eine Sonne mit 3 Sonnenmassen. Du musst hier nicht ein schwarzes Loch mit 3 Sonnenmassen nehmen, du kannst ja auch eine Sonne mit 3 Sonnenmassen nehmen. Und entweder dieser Satellit würde auf die Sonne fallen, in die Sonne rein crashen quasi, oder er würde entkommen. Das ist genau dasselbe für ein schwarzes Loch oder für diese Sonne an der Stelle. Das unterscheidet sich dann nicht mehr. Wir verlieren quasi diese eine spannende Eigenschaft von schwarzen Löchern, wenn wir nicht mehr über Licht nachdenken. Und ja, das ist einfach die Fluchtgeschwindigkeit. Du kannst ja angucken, wie groß ist die Fluchtgeschwindigkeit bei einem gewissen Abstand von einem Planeten oder von einem Stern. Und diese Fluchtgeschwindigkeit, dafür gibt es einfache Formeln für, die kann man raussuchen, Wikipedia oder so. Und diese Fluchtgeschwindigkeit ist genau das, was du suchst. Wir nehmen einfach eine Geschwindigkeit, die radial nach außen gerichtet ist und gucken, wie können wir jetzt gerade noch dieser Gravitationsanziehung quasi entkommen.
Wirklich interessant bei den schwarzen Löchern ist ja, dass die schwarzen Löcher so kompakt, so klein sind, dass ich eben so nah rankommen kann, dass meine Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit wird. Ne? Das ist auch so das, was alle schwarzen Löcher gemeinsam haben, ist, wenn ich am Ereignishorizont bin, ist meine Fluchtgeschwindigkeit immer die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, ein Satellit müsste dann Lichtgeschwindigkeit erreichen, um von nahe dem Ereignishorizont wieder wegzukommen. Und alles, was weiter weg ist, verringert die Fluchtgeschwindigkeit, die nötig ist, um zu entkommen. Und das fällt mit dem Inversen von der Wurzel vom Abstand ab. Das heißt, 1 durch Wurzelabstand vom Zentrum des Objekts. So ist meine Abhängigkeit von der Fluchtgeschwindigkeit. Und dementsprechend kann ich mir dann angucken, wenn ich jetzt ein Objekt habe, das größer ist, dann kann ich auf der Oberfläche stehen und habe eben nicht die Lichtgeschwindigkeit als Fluchtgeschwindigkeit, weil ich eben weit weg bin von diesem Schwarzschildradius, von dem Ereignishorizont, sondern dann habe ich zum Beispiel auf der Erde so 11 Kilometer pro Sekunde Fluchtgeschwindigkeit von der Erdoberfläche.
Genau. Okay. Letzte Frage von Martin. Könnte man theoretisch eine Hülle um ein schwarzes Loch bauen? Und ich glaube, die Antwort habe ich schon so ein bisschen mitgegeben bei meiner vorherigen Erklärung. Man kann um ein schwarzes Loch theoretisch genauso eine Hülle bauen, wie man es um jeden anderen Stern theoretisch machen könnte. Na, also man muss natürlich gucken, wie sieht das jetzt hier eigentlich mit Gezeitenkräften dann aus und mit den Orbits der Hüllenteile und so weiter. Es gibt ja da Überlegungen, Dyson-Sphären um Sonnen und so. Aber also wenn man theoretisch dazu in der Lage ist, sowas um eine Sonne zu machen, dann muss es ja auch weit genug weg sein, dass es nicht reincrasht, ne? Diese Überlegung, also diese Entfernung muss ich mir natürlich beim schwarzen Loch auch stellen. Aber dann könnte ich das natürlich auch genauso um ein schwarzes Loch machen.
Ja, die Frage ist natürlich, warum möchte ich eine Hülle um ein schwarzes Loch bauen? Es ist einfach, dass man nicht aus Versehen reinfliegt. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber diese Dyson-Sphäre, die man sich ja immer vorstellt bei Sonnen, ist ja vor allem dafür da, um die ganze Strahlungsenergie irgendwo zu sammeln und nutzbar zu machen. Das würde beim schwarzen Loch jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel Sinn ergeben, weil da einfach nicht so viel rauskommt, sondern eher Sachen reingehen. Aber so als Abdeckung, als Kanaldeckel für das schwarze Loch wäre das sicher eine lustige Idee.
Ja, aber die Aussage von dir sollten wir uns gleich nochmal in Gedanken rufen, wenn es um unser heutiges Thema geht. Du sagst, ein schwarzes Loch geht also viel mehr rein, als rauskommt. Ist das denn immer der Fall?
Oh,
das ist vielleicht wäre ein guter Übergang. Aber wir haben noch eine letzte Frage, die wir heute besprechen wollten. Dementsprechend habe ich das total ruiniert.
Wir hätten gekonnt, wenn wir gewollt hätten.
Genau. Okay, und zwar hat uns der Jan noch geschrieben und er sagt, eine unphysikalische Frage vorweg und wir beantworten sie einfach mal kurz, weil sie hier und da mal gestellt wird. Wir haben sie auch hier und da schon mal beantwortet, aber wer auf dem Bild von unserem Podcast, wer von uns ist eigentlich wer? Und ihr könnt das vielleicht immer relativ einfach merken. Ich habe die Namen in der Reihenfolge geschrieben, wie sie auch auf den Bildern zu erkennen sind. Also ich glaube, Janis, du bist, ich meine, links und du wirst auch zuerst genannt. Also ja. Du stehst, dein Name steht dann auch links und das ist ein Podcast von Janis und Dennis und ich bin auf dem Bild rechts und mein Name steht auch quasi dann unter mir rechts, damit das nicht irgendwie komisch vertauscht ist und Leute verwirrt, genau. Gut, er sagt selber jetzt zum eigentlichen Punkt und kommt dann natürlich zum Universum. Dementsprechend passt das wunderbar. Wenn ich es richtig verstehe, dehnt sich unser Universum aus. Es tut es nicht am Rand, sondern überall gleichzeitig. Ja, sehr gut, ne? Mhm. Haben wir schon vorhin erklärt. Jetzt ist aber seine spannende Frage und vielleicht haben wir die auch schon größtenteils mitbeantwortet. Wie darf ich mir das vorstellen? Werden wirklich Objekte in die Länge gezogen oder entsteht neuer Raum zwischen zwei Punkten? Ja, das mit dem neuen Raum habe ich ja vorhin schon so angebracht. Du meintest eher, man kann sich das irgendwie besser als eine Maßstabsverzerrung vorstellen, aber das ist ja im Prinzip nur eine Interpretation. Genau. Eine gute Frage ist aber dieser erste Teil von ihm, werden jetzt eigentlich Objekte in die Länge gezogen? Also sagen wir warten irgendwie mal ein bisschen länger oder so und diese Ausdehnung des Universums wird vielleicht noch ein bisschen stärker oder so. Wird das jetzt irgendwann oder wird es passieren? Vielleicht auch nur einen sehr kleinen Maßstab oder fast unmessbar, aber wird es passieren, dass Sachen in die Länge gezogen werden? Aktuell ist es ja so, auch wenn ich jetzt zwei, ich sag mal, Moleküle nehme, die sehr nah beieinander sind, haben die einen gewissen Abstand. Das heißt, auch jetzt müsste ja zwischen diesen beiden Molekülen neuer Raum entstehen und die müssten entsprechend irgendwie voneinander weggehen. Das ist natürlich so unvorstellbar klein, weil ja diese Maßstäbe so extrem groß sein müssen, dass man das überhaupt bemerkt, diese Geschwindigkeit zwischen den Punkten, die dazu führt, dass da irgendwie die voneinander weg sich bewegen. Und jetzt haben wir natürlich noch andere Kräfte, die lokal wirken. Mhm. Wir haben zum Beispiel die elektromagnetischen Kräfte. Das heißt, obwohl diese Ausdehnung des Universums mini unmessbar mal dazu führen würde, dass sie sich voneinander wegbewegen, zwei Moleküle, die jetzt irgendwie gebunden sind oder so, von meinem Tisch oder von mir selber oder so, haben wir aber die elektromagnetischen Kräfte, die auf gleichem Abstand halten. Na, das heißt, die ziehen sie ja, die wirken entgegen und entsprechend wird sich erstmal daran nichts ändern und trotz dieser Raumausdehnung wird sich jetzt nicht auf einmal mein Tisch oder ich mich selber oder so verändern. Auch nicht minimal klein.
Das würde sich natürlich ändern, wenn die Raumausdehnung so stark wäre, dass auf diesem Abstand zwischen zwei Molekülen schon die Raumausdehnung mit Überlichtgeschwindigkeit passiert, ne? Also das, was wir jetzt auf ganz, ganz, ganz großen Skalen haben, wenn das dann auf diesen kleinen Skalen ankommt, ne, wenn die Expansion so weit fortgeschritten ist, dann würden sich auch diese einzelnen Moleküle anfangen, voneinander wegzubewegen und dann wäre alles vorbei.
Genau. Gut, die zweite Frage, ja, ich glaube, es spielt eher so ein bisschen rum mit den Vorstellungen, aber ich lese sie einfach auch nochmal kurz vor und wir können kurz darauf eingehen. Wenn ich mir vorstelle, dass alle Bewegungen zueinander nur relativ eine Auswirkung auf Raum und Zeit hat, okay, erstmal schon ein sehr philosophischer Satz, könnte es dann sein, dass sich das gesamte sichtbare Universum zum Beispiel nah an einem Gugul mal größerem schwarzen Loch befindet. Ein Gugul, ne, irgendwie 10 hoch 100 oder so, eine sehr, sehr große Zahl. Das heißt, ein riesiges schwarzes Loch, was irgendwie außerhalb unseres sichtbaren Universums ist. Aber da wir im Vergleich zu diesem schwarzen Loch sehr, 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 sehr klein sind, dass wir quasi die Auswirkungen gar nicht spüren können. Die Frage ist eigentlich, kann es sein, dass außerhalb des sichtbaren Universums richtig kranker Scheiß passiert, der entweder ja so ist, dass wir es hier kaum messen können oder noch nicht messen können oder so. Oder sogar so sein kann, dass wir es hier nie messen können würden. Und ich glaube, die Antwort ist schon relativ klar. Es ist ja nicht zu Unrecht, dass beobachtbare Universum und das nicht beobachtbare Universum. Und im nicht beobachtbaren Universum, da reden Physiker oftmals nicht sehr gerne drüber, weil kann man halt nichts drüber sagen. Ja, Physik ist alles, was wir beobachten können. Und darüber können wir Angaben machen. Über Sachen, die wir nicht beobachten können, können wir da keine Angaben machen. Deswegen kann da theoretisch alles sein. Ja, da kann auch ein Google-großes schwarzes Loch sein, wenn da irgendwie dann vielleicht andere physikalische Gesetze gelten. Ansonsten wurden ja, haben wir schon in Folgen über schwarze Löcher gesagt, gibt es eigentlich so ein paar Obergrenzen für schwarze Löcher und so. Aber theoretisch kann da erstmal alles sein. Da könnte ein neues Universum irgendwie sein, wenn man sich das irgendwie vorstellen will oder so. Also da kann alles passieren. Die Frage ist jetzt, kann man das vielleicht messen? Könnte dieses große schwarze Loch außerhalb unseres beobachteten Universums auch Effekte in unser Universum herein haben, die wir vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht, wenn wir fortgeschritten sind oder wenn diese Effekte größer werden oder so, können wir die irgendwann mal messen. Dann könnte man auch auf ja Objekte Aussagen oder Schlussfolgerungen machen, die außerhalb unseres beobachtbaren Universums liegen. Das würde dann natürlich gehen. Okay, gut, Janis. Und dann sind wir eigentlich schon bei unserem Thema. Und das ist jetzt gar nicht mehr so groß, weil vieles davon haben wir mit diesen von uns gewählten Fragen, extra so gewählten Fragen, eigentlich schon mit beantwortet. Man kann sich jetzt vorstellen, unser Universum dehnt sich aus und es dehnt sich auch immer irgendwie schneller aus und schneller aus. Und wie endet es irgendwann mal? Was passiert eigentlich irgendwann mal? Wir haben ja aktuell ganz viele Sterne, ganz viele helle Galaxien und werden die für immer da sein? Wird es für immer so aussehen? Werden sie vielleicht einfach nur voneinander wegdriften durch diese Expansion des Raumes? Oder wie kann man sich vorstellen, was da wirklich passiert? Und dazu gibt es ein spannendes Buch, was irgendwie schon, ich glaube, 1999 rausgekommen ist, von den beiden Physikern Fred Adams und Gregory P. Laughlin.
Ja,
schätze ich.
Genau.
Ich schätze, er wird so ausgesprochen. Zwei Astrophysiker gewesen oder immer noch. Und die haben das Buch The Five Ages of the Universe rausgebracht. Oder die fünf Zeitalter des Universums. Oder ich weiß nicht ganz genau, wie es auf Deutsch heißt. Irgendwie so wahrscheinlich. Das heißt, die haben einfach mal gesagt, okay, wir teilen dieses Universum in wirklich mal dominierende Ären auf, was wirklich immer dominiert in der jeweiligen Ära des Universums. Ja, unsere jetzige Ära kann man sich schon vorstellen, irgendwie ganz viele Sterne, ganz viele Galaxien, alles ist hell. Es ist offensichtlich Leben möglich, wir leben ja jetzt gerade. Das heißt, das wäre jetzt so eine Ära dieses Universums, aber da gibt's dann auch noch andere Ären, die man sich vorstellen kann oder Ages oder Zeitalter oder wie auch immer man es nennen will. Und ich finde, das passt heute ganz gut rein. Und das Buch ist ein bisschen älter, es hat sich natürlich ein bisschen was getan. Es hängt dann auch immer mit dazu zusammen, wie schnell dehnt sich das Universum eigentlich aus. Das heißt, können diese Ereignisse, die jetzt da beschrieben werden, überhaupt so eintreten? Oder ist bis dahin nicht zum Beispiel alles schon voneinander zu weit entfernt, dass da gar keine Interaktion mehr stattfinden kann? Das wäre dann ein anderes Szenario, wenn man so will. Und das Buch redet quasi über ein gewähltes Szenario, was zu diesem Zeitpunkt am wahrscheinlichsten war für das Universum. Wir haben ja auch schon über so andere Sachen geredet, so eine Art Big Crunch haben wir mal, glaube ich, besprochen, oder Big Bounce, ne? Also ja, so das Universum zieht sich irgendwann wieder zusammen. Solche Sachen kann man noch besprechen oder haben wir auch schon besprochen. Aber das ist jetzt so dieses klassische Szenario, was vor allen Dingen so ums Jahr 2000 rum ja auch am wahrscheinlichsten war und auch immer noch sehr, sehr wahrscheinlich ist, ne? Und vielleicht können wir einfach mal über diese Ären sprechen. Was kann man sich da vorstellen? Wie könnte unser Universum mal enden?
Ich meine, die ersten beiden Zeitalter, da ist gar nicht mal so viel Spekulation dabei, sondern das ist einfach das, was man schon relativ sicher weiß und beobachtet hat, ne? Es gibt angefangen mit diesem primordialen Zeitalter, diese Sachen, die das enthält, das sind dann so der Urknall. Wissen wir, dass es da irgendwas in der Art gegeben haben muss. Dann diese Inflationsphase, die relativ früh nach dem Urknall stattfand und das Universum eben von diesem ganz, ganz dichten Zustand in ja einen wesentlich größeren Zustand gebracht hat und dann diese ganzen Probleme lösen würde mit diesen Inhomogenitäten, die man am Anfang hatte, die dann auf große Skalen aufgeblasen sind und ja, diese ganzen Feintuning-Sachen am Anfang los wird.
Du sagst das gerade so lapidar, das liegt daran, dass wir da eine ganze Reihe mal drüber hatten. Ne?
Ja.
Also wir haben mal eine Folge Kosmologie, wo wir genau diesen Anfang bis heute quasi einmal in Ruhe erklären. Und danach kommt so eine kleine Reihe mit so genau dieser primordialen Phase und der Inflationsphase und so, wo wir mal alles in Ruhe wirklich durchsprechen. Wie war es eigentlich damals? Ich glaube, wir sind gekommen, so bis die ersten Sterne da waren oder
genau.
So. Das ist ungefähr das, bis wo wir in dieser Reihe mal gekommen waren. Ich glaube, wir haben damals versprochen, dass wir es auch weitermachen. Irgendwie bis zu den ersten Galaxien dann und so. Ja, ich glaube, das haben wir dann nicht fortgesetzt. Aber wir sind schon relativ weit gekommen. Und deswegen kannst du es gerade so ein bisschen lapidar sagen. Also wenn ihr euch dafür genauer interessiert, was so direkt nach dem Urknall war und wie dann so überhaupt die ersten Atome entstehen konnten und so, dann hört da auf jeden Fall noch mal rein. Ihr findet die Folgen auf jeden Fall.
Genau, das ist dann auch noch ein Teil davon, diese Nukleosynthese, das heißt, das Entstehen der ersten Elemente, vor allem Wasserstoff und Helium. Das ist so diese Anfangszeit, ne, wo dann alles noch so ein bisschen ja an Plasma war. Das heißt, sehr optisch dicht. Das heißt, Licht konnte nicht weit propagieren, sondern wurde direkt immer wieder absorbiert. Und dann kam ja diese Phase, so 380.000 Jahre nach dem Urknall, wo dann das Universum erstmals transparent wurde. Das heißt, die Dichte so weit abgenommen hat und die Sachen sich so ein bisschen neutralisiert haben, nicht mehr so stark geladen, ionisiert waren, dass dann eben Licht auch über größere Strecken propagieren konnte und dass er dann verantwortlich ist für den kosmischen Mikrowellenhintergrund, den wir heute noch sehen. Das ist so diese primordiale Zeit, diese erste Anfangszeit, wo alles sehr elementar war und die Grundbausteine vom Universum entstanden sind.
Genau, dann konnten sich irgendwann die ersten Galaxien bilden und wir sind ja mittlerweile, glaube ich, so ganz grob in der dritten Galaxie oder Stern, wenn man so will, Sternengeneration, ne? Weil man sagt, okay, irgendwie sind die ersten Sterne entstanden und dann irgendwann waren die alle dann mal aufgebraucht, sind zu Neutronensternen, schwarzen Löchern und so weiter geworden. Es konnten sich aus diesem neuen Material von Supernovae und so konnten sich dann neue Sterne bilden. Das ist dann im Prinzip so die zweite Sterngeneration. Wir wären dann so ungefähr in der dritten und stecken also aber mittendrin noch in dieser Phase dieser stellaren Ära. Ja, alles dominiert, alles sehr von diesen hellen Sternen, von diesen hellen Galaxien, das heißt von so Kernfusion. Und diese Ära wird entsprechend enden. Und die Schätzungen, die zumindest aus diesem Buch kamen, waren ungefähr bei 10 hoch 14 Jahre nach dem Urknall. Also wird noch eine ganze Weile andauern.
Mhm.
Und das wird ungefähr die Zeit sein, wo einfach alles Fusionsmaterial weggebrannt ist, aufgebraucht ist. Ne, dafür, dass das Universum jetzt so hell ist und so hell leuchtet und sehr strahlt, braucht es im Prinzip einfach Benzin, braucht es Antrieb. Und klar, auf einem anderen Maßstab, als wir hier Energie oder Benzin oder so brauchen, um irgendwas leuchten zu lassen, aber auch das verbrennt. Unsere Sonne wird irgendwann ausgebrannt sein und dann wird es halt, je nach Stern, den man sich jetzt anguckt, ne, haben wir schon gesagt, irgendwie Neutronenstern oder Supernova oder so, klar, aber irgendwann hat man dann nicht mehr so viel Material und dann ist man einfach nur noch so ein brauner Zwerg oder so, irgendwie was einfach nur so ein Gesteinsklumpen, ein toter Gesteinsklumpen mit dem Rest eines Sonnenkerns, der irgendwo so im All herumtreibt, aber nicht mehr genug Masse hat, um Fusion zu zünden.
Genau, das leuchtet dann auch so ein bisschen thermisch vor sich hin, glüht nach, aber ja, es ist nicht mehr wirklich aktiv.
Genau, das wird auch irgendwann sogar ne, weniger und weniger. Das Ganze wird immer weniger aktiv. Und irgendwann kann man ja gucken, okay, wann ist denn der letzte Stern von dem Universum, was wir gerade so angucken können, aufgebraucht? Also nicht nur von den Sternen, die wir jetzt sehen, sondern man guckt dann, okay, es gibt wieder Supernovae, es gibt die nächste Sternengeneration danach. Aber irgendwann, das braucht sich ja quasi runter. Und es gibt dann immer weniger und weniger Antriebsmaterial. Und ja, dann kann man so eine Schätzung machen und das ist eben diese 10 hoch 14 Jahre nach dem Urknall. Da wird ungefähr dieses Material aufgebraucht sein. Das heißt, wir gehen dann rüber in eine Phase, wo es dominiert wird von so ausgebrannten Sonnen eigentlich.
Genau, ausgebrannte Sonnen und schwarze Löcher. Schwarze Löcher sind ja auch so ein bisschen ausgebrannte Sonnen, aber halt massiv kollabiert. Die haben immer so eine leichte Sonderrolle, weil die natürlich nochmal ein bisschen andere Eigenschaften haben. Aber ja, dann hat man diese Mischung aus schwarzen Löchern und eben diesen Sonnenleichen darum fliegen. Und in dieser Zeit, das nennen die dann die Degenerate Era, also ich weiß nicht, ob degenerierte Ära das richtige Wort dafür ja. ist, aber das ist dann eben auch die Zeit, wo man vermutet, dass Protonen als Bausteine von den Kernen die eigentlich stabil sein müssten, dass die vielleicht dann auch anfangen zu zerfallen. Das heißt, dann fängt wirklich die ganze Materie an, im elementarsten Baustein schon noch zu zerfallen und eben, ja, quasi aufzugeben.
Ja, genau. Also diese Zeit wird irgendwie vorausberechnet, zumindest nach damaligem Wissensstand, so irgendwas so 10 hoch 15 Jahre. Wir haben ja gesagt, das jetzige geht so bis 10 hoch 14 Jahre nach dem Urknall. Das heißt, wir fangen dann so 10 hoch 15 Jahre grob an, bis etwa 10 hoch 39 Jahre. Protonen sollen wir so ab 10 hoch 18 Jahren irgendwas in der Größenordnung anfangen zu zerfallen. Na, sehr große Federbalken an der Schätzung, an der Stelle. Aber das ist auf jeden Fall ein mögliches Szenario. Und bis das dann alles mal passiert ist und alle die letzten Photonen quasi zerfallen sind, das dauert. Ne? Weil das ist ja auch so ein Wahrscheinlichkeitsding und das wird sich schon noch hinzögern bei der Menge an Protonen, die es so gibt, bis dann die letzten zerfallen sind und so. Und ja, 10 hoch 39 Jahre ist die Schätzung und dann bleiben im Prinzip eigentlich nur noch schwarze Löcher über. Ja, und das sind dann die nächste große Ära wirklich dominieren. Die nennen sie dann auch einfach Black Hole Era oder Schwarze Loch Ära. Das heißt, so ab 10 hoch 40 Jahren nach dem Urknall dominieren dann eigentlich nur noch schwarze Löcher. Die wandern dann im Prinzip mit so einer Art Brownschen Bewegung, würde ich fast sagen, ja, also zufällig durchs Universum, natürlich ein bisschen gravitativ getrieben auch noch und so, und sammeln einfach die ganze Restmaterie, die da irgendwo noch herumtreibt, sammeln die alle auf. Und klar, mit genug Zeit werden sie irgendwann mal mehr oder weniger alles gefunden haben. Und irgendwo ist überall dann mal ein schwarzes Loch lang gekommen. Man muss nur lang genug warten. Da kommt man dann zu absurden Zeitskalen. Also man kann sagen, okay, also das braucht wirklich extrem lange, aber irgendwann wird es dann wahrscheinlich wirklich nur noch schwarze Löcher geben. Je nachdem, wie groß die sind, passiert da natürlich was mit denen. Haben wir gerade in den Folgen über schwarze Löcher, und da haben wir, glaube ich, schon mindestens 3 einzelne Folgen drüber gemacht, Janis.
Oh ja.
Haben wir schon öfter erzählt, dass es ja dann diese Hawking-Strahlung gibt, wo wir auch noch mal eine einzelne Folge drüber gemacht haben. Das heißt, schwarze Löcher können ja irgendwann auch mal zerstrahlen. Beziehungsweise machen das eigentlich nach der Theorie konstant, aber sie strahlen halt sehr, sehr wenig. Und in der Phase, in der wir gerade sind, da werden die meisten schwarzen Löcher einfach viel, viel mehr schlucken können, als dass sie es wieder per Hawking-Strahlung quasi ausgeben können. Ne? Aber irgendwann ist ja nichts mehr da zum Schlucken. Irgendwann sind nur noch schwarze Löcher überall und die sind mehr oder weniger alleine. Wir haben ja auch immer noch diese Expansion des Universums, alles entfernt sich voneinander und so. Und ja, so ein schwarzes Loch, was alleine ist, je nachdem, wie groß es ist, braucht es schon relativ lange, bis es dann mal komplett mit dieser Hawking-Strahlung auch zerstrahlt ist. Aber es wird passieren. Das heißt, wir haben als sehr energiearme Hawking-Strahlung, die da jetzt irgendwann dieses schwarze Loch kontinuierlich verlässt. Und ja, die Schätzung, die sie da abgeben, ist etwa bis 10 hoch 100 Jahren. Da waren wir wieder bei diesem Google, ne, von vorhin. Etwa 10 hoch 100 Jahre, die wir warten müssen, bis auch das letzte schwarze Loch mal per Hawking-Strahlung zerstrahlt ist.
Ja, und dann bleibt nicht mehr so wirklich viel übrig. Ne? Man hat dann noch sehr niederenergetische Photonen, vielleicht noch ein paar andere sehr niedrigenergetische Teilchen, die dann da rumschwirren. Aber viel passiert dann nicht mehr und viel sieht man dann auch nicht mehr. Deswegen nennt man das dann die dunkle Ära oder das dunkle Zeitalter, weil ja alles sehr niederenergetisch ist, alles sehr weit auseinander ist. Im Prinzip ist das Universum ziemlich kalt und leer, was nicht so schön klingt.
Ja, das ist genau ein Ende, was man irgendwie, also ein trauriges Ende, ne? Je nachdem kannst du es entweder Hitzetod oder Kältetod nennen, weil Hitzetod, weil ja im Prinzip alles nur noch so eine ganz energiearme thermische Strahlung ist. Das ist das Einzige, was das Universum noch durchdringt. Ne? Man hat keine Art von Bindung mehr oder anderen Sachen, keine Struktur mehr. Man hat so quasi einen Zustand maximaler Entropie erreicht. Wir kennen ja im Kleinen irgendwie so geschlossene Systeme streben immer höhere Entropie an und so. Und das wäre quasi das Ende davon auf der globalen Skala. Alles hat jetzt diese höchste Entropiestufe erreicht. Und ja, dann spielen auch Größen wie Zeit und so keine Rolle mehr. Ne? Das ist eine Phase, da ist man der Anfangsphase des Universums wieder sehr, sehr ähnlich. Also so der Phase direkt beim Urknall, wenn man so will. Nur, dass es halt alles weit auseinander ist und sehr, sehr, sehr energiearm. Aber es ist auch so komplett quasi, ja, alles, nichts spielt eine Rolle, es gibt keine Strukturen, es ist alles irgendwie gleich, und man nennt diesen Zustand auch meistens The Big Freeze, also das große eingefrorene Universum, wo nichts mehr passieren kann, weil ja die maximale Entropie bereits vorliegt, überall. Ja, ja, und das hört sich nach einem traurigen Ende an und entsprechend müssen wir jetzt wahrscheinlich den Podcast hier an der Stelle auch traurig beenden, weil es weiter geht's natürlich nicht. Mehr Ehren kann es nicht geben. Das wäre in diesem Szenario, wäre das, das Ende, so wie es dann wirklich mal irgendwann zu Ende geht. Aber macht euch keine Sorgen, in 10 hoch 100 Jahren lebt ihr bestimmt nicht mehr.
Das ist sehr beruhigend. Ja, aber ja. Es gibt natürlich zum Glück noch andere Theorien, andere Möglichkeiten, wie es vielleicht anders ausgehen kann. Das heißt, man muss einfach Daumen drücken und hoffen, dass es vielleicht doch eher irgendwas Zyklisches ist. Das heißt, dann kommt es irgendwann wieder alles ganz nah zusammen und expandiert wieder. Und dann hat man da ein bisschen mehr Action drin und
genau,
es wird nicht ganz so langweilig.
Oder die Ausdehnung des Universums bremst irgendwann auch nochmal ab oder so und kommt so leicht zurück. Also es gibt ja so ganz viele verschiedene Sachen. Es hängt immer je nachdem damit zusammen, wie man jetzt da diese Größen wirklich bestimmt und im kosmologischen Maßstab hat. Da haben wir immer sehr, sehr große Fehlerbalken. Das heißt, wir brauchen einfach auch noch mehr Zeit, da wirklich genauer zu messen, an vielen verschiedenen Orten zu messen, die Sachen mal konsistent zu messen. Da gibt es ja hier und da Probleme in der Kosmologie. Und dann können wir vielleicht irgendwann nochmal ein besseres Bild davon entwickeln, wie dann wirklich das Universum mal zu Ende gehen wird. Gut, Janis, dann würde ich sagen, wir gehen in den Big Freeze, wie anfänglich angekündigt. nämlich, wir lassen einmal ausfallen, was bei uns aber heißt, die nächste Folge wird vermutlich dann erst in etwa 4 Wochen kommen. Sorry dafür, wir schaffen es einfach nicht vorher. Es geht zeitlich nicht. Wir finden keinen Termin. Wir haben geguckt, wo wir beide Zeit haben und Internet zur Verfügung haben. Das kriegen wir vorher leider nicht hin. Ja, gut. Okay, dann müssen wir euch damit zurücklassen. Schreibt uns trotzdem, wie gesagt, Fragen, Anmerkungen und so weiter. Wir freuen uns über alles und wir werden auch in dieser Zeit viel, viel lesen. Und ich hoffe, ihr seid dann trotzdem alle wieder dabei, wenn es weitergeht, in etwa 4 Wochen. Macht's gut, bis dann.
Bis zum nächsten Mal.